Mehr Lust, dein Kreuzfahrt-Podcast. Mit Patrick Büchler, deinem Lektor auf See. Mehr Lust, der Kreuzfahrt-Podcast, wird präsentiert von ichwillschiff.de. Deine Profis in Sachen Kreuzfahrt. Beratung, Buchung, Betreuung, deutschlandweit, 7 Tage die Woche persönlich für dich da.
Hallihallo, herzlich willkommen und moin moin zu dieser neuen Folge von Mehr Lust, der Kreuzfahrt-Podcast von und mit eurem Lektor auf See und eurem Wachtmeister Patrick Büchler. Jawohl, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu dieser brandneuen Folge und es wird heute, wieder sehr, sehr spannend. Ich habe einen ganz, ganz tollen Gast bei mir direkt hier heute mal mit im Studio. Das ist die liebe Anja. Ich sage schon mal hallo und schön, dass du da bist.
Hallo euch allen.
Ja, was unser Thema sein wird, das gucken wir uns gleich an. Wir haben in den vergangenen Folgen über ganz, ganz viele Hochseekreuzfahrtschiffe, Routen, Destinationen und Fahrtgebiete gesprochen. Es gab schon eine Folge zu Flusskreuzfahrtschiffen. Auch da haben wir schon ein paar Infos zu rausgegeben. Und es gibt natürlich noch weitere Arten, wie man auf dem Meer Urlaub machen kann. Und eine Sache, die haben wir uns noch gar nicht großartig angeschaut und das soll heute unser Thema sein, nämlich Expeditionskreuzfahrten. Auch das gibt es, auch das hat einen Markt und eine immer stetig weitere Beliebtheit im deutschsprachigen Raum. Und die liebe Anja war vor kurzem erst direkt an Bord von so einem Expeditionskreuzfahrtschiff und kann sozusagen direkt hier live aus dem Nähkästchen plaudern. Bevor wir uns um deine Reise auf dem Expeditionsschiff kümmern, erzähl gerne mal vorab, wie bist du zum Thema Kreuzfahrt gekommen? Wo warst du schon überall unterwegs? Auf welchen Schiffen? Auf welchen Fahrtgebieten?
Ja, also zum Thema Kreuzfahrt bin ich gekommen. Tatsächlich durch ein Geschenk. Die erste Kreuzfahrt ist ein Geschenk gewesen an meinen Mann seinerzeit von seinen Kollegen. Und das war eine ganz, ganz kleine, kurze Reise von Hamburg nach List auf Sylt und wieder zurück nach Hamburg. 2 Tage auf der Europa 2.
Also Hapag-Lloyd, Europa 2. Du bist schon, das hast du mir im Vorgespräch gesagt, öfters mit Hapag-Lloyd unterwegs gewesen. Auf der Europa 2 bist du unterwegs gewesen, ganz viel. Auch schon mal auf der Europa, ja quasi 1, die hat ja gar keinen Namen, also einfach nur auf der Europa?
Nein, bin ich nicht gewesen.
Nur auf der 2. Okay, wie oft schon dort mit unterwegs? Hast du da ein Logbuch geführt bei dir zu Hause?
Habe ich tatsächlich so eine Art Logbuch für jede Reise extra aufgeschrieben. Tatsächlich seit 2015, seit der letzten Fahrt, schon 13 Fahrten auf der Europa 2 unternommen.
13 Fahrten auf der Europa 2 von Hapag-Lloyd, ja, dann gehört ja auch schon ein ganzes Stück vom Schiff wahrscheinlich. Und gerade mit solchen Reedereien bzw. mit solchen Schiffsgrößen kann man eben auch solche Ziele anlaufen, wie du es gerade beschrieben hast. Deine erste Fahrt von Hamburg nach Sylt und zurück, weil Sylt ist ja jetzt nicht so der klassische Kreuzfahrthafen, wenn wir uns die Routen mal anschauen von AIDA bzw. TUI Cruises oder ähnliches. Aber das ist eben das Aushängeschild von diesen denn doch sehr kleinen Schiffen, dass man eben dann auch Häfen und Gebiete anlaufen kann, wo man mit diesen Riesenpötten einfach gar nicht hinkommt. Erzähl mal so ein bisschen, wo bist du noch unterwegs gewesen auf der Europa? Was waren da so deine Highlights? Auf der Europa 2, jawohl.
Ja, das ist ja doch ein großer Unterschied, weil die Europa 2 ja deutlich neuer ist als die Europa. Ja, du willst wissen, Patrick, wo ich überall war. Ostsee, Nordsee, Mittelmeer, Ägäis, Atlantik, ja, und das Ganze mehrfach. Also tatsächlich auf diesen 13 Reihen reichlich viel von Europa gesehen und auch um Südafrika rumgefahren. Tolle Reisen waren das.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Und wie wir eben schon gesagt haben, da gibt es ja eben dann auch mal ein paar andere Häfen bzw. Städte oder Inseln, die man anläuft, als jetzt so die Klassikerrouten im Mittelmeer oder auf den Kanarischen Inseln. Hast du da irgendwo ein Highlight, wo du sagst, wow, das war eine Stadt oder eine Insel, die hätte ich mit dem großen Kreuzfahrtschiff nicht anlaufen können und das hat mich so sehr beeindruckt, dass ich sage, das ist so mein Highlight auf meinen Europa 2 Reisen.
Also ein Highlight war sicherlich Mauritius, aber ich gehe mal davon aus, dass da auch große Kreuzfahrtschiffe hinfahren. Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher.
Mittlerweile ja. Tatsächlich, mein Schiffflotte hat jetzt für den Winter 27/28 Reisen von Kapstadt bis Mauritius und wieder zurück im Programm. Ich bin gespannt. Ich habe mich auch beworben. Mal schauen, ob ich da auch das ein oder andere Mal mitfahren kann. Aber es ist tatsächlich nicht so das klassische Ziel. Und ich glaube, da gibt es auch ein paar Ecken, wo man eben mit so großen Pötten dann auch nicht festmachen kann, wo man dann wieder den Vorteil hat von so einer kleinen Europa 2.
Ja, das ist sicher richtig. Reunion fällt mir gerade noch ein. Ich glaube, das ist doch eine Insel, die tatsächlich nur für kleinere Schiffe geeignet ist, ne?
Ja, und das hat den Vorteil, das ist ja französisches Überseegebiet. Das heißt, man ist ja sogar wieder mehr oder weniger in Europa unterwegs, kann mit Euro bezahlen und kann sein Handynetz ganz normal benutzen, obwohl man fernab irgendwo im Indischen Ozean unterwegs ist. Also das hat dann auch dann seine Vorteile. Was schätzt du so an diesen kleinen Schiffen? Also ob jetzt Expeditionsschiffe oder eben auch Europa oder Europa 2 im Vergleich zu diesen denn doch großen Pötten mit 5.000, 6.000 Gästen. Was macht so den Reiz aus, mit solchen Schiffsgrößen unterwegs zu sein für dich?
Also für mich in erster Linie tatsächlich, auf der Europa 2 gibt es nur knapp 500 Gäste. Das ist natürlich so, dass also von daher das Problem Liegen reservieren mit Handtüchern oder Sonnenbetten reservieren müssen oder schon gleich morgens und dann nachmittags ist es weg, gibt es nicht. Es ist immer für jeden überall genügend Platz. Und das Verhältnis von Gästen zu Crew ist fast 1:1. Das heißt, es ist also immer auch überall super geschultes Personal, aber nicht aufdringlich. Also man fühlt sich nicht verfolgt von dem Kellner oder der Kellnerin, sondern es ist so total unaufdringlich. Wenn man jemanden braucht, ist er sofort da. Das ist sehr angenehm, finde ich.
Letzte Frage, bevor wir dann zur Expedition überwandern. Die Fahrten auf der Europa oder auch Europa 2, ist das noch so ein bisschen mehr, ich sag mal, ZDF-Traumschiff? Ich bin ja so ein großer Fan vom Traumschiff, also mit Kleiderordnung, mit Captain's Dinner und dieses wirklich klassische, stilvolle, ich sag mal, elitäre Kreuzfahrt-Erlebnis von damals.
Also ehrlich gesagt, Patrick, glücklicherweise nicht. Es gibt kein Captain Dinner, es gibt keine Kleiderordnung. Es wird den Herren tatsächlich empfohlen, in den Gourmet-Restaurants abends einen Sakko anzuziehen. Ja, aber ansonsten, ich muss sagen, ich glaube, ich habe da so gut wie nie mal irgendwie eine Krawatte gesehen oder so. Und Abendkleider schon gar nicht. Natürlich mal ein schickes Sommerkleid, klar. Aber ansonsten, es ist luxuriös, aber absolut leger.
Ja, so schön. Ich freue mich ja auch über so ein Captain's Dinner. Ne? Ich hatte es in einer der letzten Folgen ja auch schon gesagt, im Laufe des Jahres bin ich ja noch auf dem Traumschiff unterwegs, also da, wo das ZDF-Traumschiff gedreht wird. Und da gibt es tatsächlich noch ein Captain's Dinner, auch mit Abendgarderobe. Und da freue ich mich, dass ich den Anzug dann auch nochmal wieder aus dem Schrank holen kann und dann auch mit Krawatte mich zum Captain's Dinner gesellen kann. Wer weiß, vielleicht ist Florian Silbereisen ja auch mit an Bord. Aber gut, jetzt geht's mal weiter in Richtung Expeditionsschiffe. Du bist unterwegs gewesen im letzten Jahr. Was war für dich der Grund? Wie bist du zur Expeditionskreuzfahrt gekommen?
Also ehrlich gesagt, nach den ganzen Fahrten auf der Europa 2 war ich neugierig. Ich war neugierig auf ein Schiff, das noch viel kleiner ist. Und deshalb bin ich dann auf die Expeditionsflotte von Hapag-Lloyd gekommen. Die besteht ja aus drei Schiffen, Hanseatic Nature, Inspiration und Spirit. Die sind alle baugleich, alle zwischen 2019 und 2021 in Dienst gestellt worden. Und die sind tatsächlich nur 138 Meter lang. Im Vergleich zu den Schiffen, Patrick, das wirst du wissen.
Ja, so eine Mein Schiff 1 oder eine Mein Schiff 7, die sind weit über 300 Meter lang. Also, was hattest du gesagt? 100? Was hattest du gesagt?
138.
138 Meter. Also, ich war jetzt ja im Winter viel im Orient unterwegs und da lagen ja dann auch die Yachten von den Sultans und von den Scheichs aus den Emiraten. Also, ich würde fast sagen, die sind dann doch deutlich größer als dann so ein Expeditionsschiff von Hapag-Lloyd. Also, wie beispielsweise die Inspiration oder auch die Nature, wo du unterwegs gewesen bist. Kleines Schiff, gemütliches Schiff. Wie viele Gäste gehen da maximal rauf? Weißt du das?
Ja, maximal 230. Und es ist sogar so, dass bei den Antarktis-Expeditionsfahrten und bei der Spitzbergen-Umrundung nur 199 Gäste an Bord sind und 175 ungefähr Crewmitglieder plus 15 bis 18 Experten, die also dann das Wissen vermitteln, was man gerne haben möchte.
Gerade so ein bisschen lachen bei den großen Rettungsbooten auf der Mein Schiff-Flotte oder aber auch bei AIDA, da passen 150 Leute rein in ein Boot, also in ein Rettungsboot wohlgemerkt. Und bei euch ist es dann das ganze Schiff, was dann ein großes Platzangebot natürlich dann auch für die Gäste hat. Natürlich kleiner in Summe, aber eben auch deutlich weniger Gäste unterwegs. Und du hast es eben schon angesprochen. Was macht dann für dich den Reiz aus von so einem Expeditionsschiff? Welche Erwartungen hattest du gehabt, als du das gebucht hast? Und wie hat sich das dann vor Ort dann auch gegeben?
Ich muss dazu sagen, ich habe jetzt keine klassische Expedition gemacht, also Arktis, Antarktis oder sowas, sondern ich habe so eine Kurzreise gemacht von Hamburg nach Amsterdam, nach London und wieder zurück nach Hamburg. Und für mich war in dem Fall tatsächlich interessant, das Schiff kennenzulernen, aber eben auch die Orte Amsterdam und London und dann mal ebenso für 4 Tage. Das fand ich ganz witzig, ja. Das war so der Grund.
Genau, das ist, glaube ich, eine schöne Variante. Das gibt es ja auch bei den normalen Hochseereedereien, dass man mal so Schnupperfahrten anbieten kann. Und ja, vielleicht bist du auf den Geschmack gekommen und man sieht dich irgendwann demnächst irgendwo in der Arktis mit diesen Booten durch die Gegend fahren. Du kennst jetzt die Europa 2 und du weißt auch, wie es auf, ich sag mal in Anführungszeichen, richtigen Kreuzfahrtschiffen aussieht. Hast du da irgendwie ja, Ideen gehabt oder gab es da Momente, die dich überrascht haben, beziehungsweise wo du sagtest, hier ist es dann doch deutlich anders als auf anderen Schiffen?
Ja, es ist tatsächlich witzig. Also die Europa 2 ist ja schon klein, aber die Hanseatic Nature ja nur noch deutlich kleiner. Und das hat man so gemerkt an den Gängen. Also es war alles so ein bisschen, ich will nicht sagen beengt, es war angenehm, es war gemütlich, muss ich sagen, echt gemütlich. Und worauf ich sehr gespannt war, und ich muss sagen, das wurde auch absolut nicht enttäuscht, das waren die Fachvorträge. Das geht also weit über, wie ist Amsterdam, wann wurde London gegründet, hinaus. Das waren die Fachvorträge von Experten, das war also schon bombastisch. Und vor allem, die waren auch privat immer ansprechbar. Ich habe da ein ganz tolles Erlebnis gehabt. Da habe ich den einen Experten für London gefragt, ob er für mich dann so für einen frühen Abend irgendwie noch eine Empfehlung hätte, eine Pub-Empfehlung, wo ich auch allein hingehen könnte und quasi zu Fuß vom Schiff und wieder zurück, später des Abends. Und da sagt er, ja, ich guck mal und so weiter. Und eine Stunde später war ich in meiner Kabine und da war ein Klebezettel an der Tür. Und da war tatsächlich ein Pub mit Adresse drauf von ihm, mit lieben Grüßen. Also das fand ich schon sensationell, muss ich sagen.
Ja, dann bist du aber noch nicht mit mir gefahren. Also auch wenn du mich an Bord sowas fragen würdest, das kommt auch regelmäßig vor. Da bin ich natürlich auch gewillt, den Gästen da entsprechende persönliche Tipps und Inspirationen zu geben. Und auch ich bin ansprechbar. Das hoffe ich, die Zuhörerinnen und Zuhörer, die mich kennen, wissen es hoffentlich auch, dass man mich an Bord auch jederzeit ansprechen kann. Und dass ich da natürlich sehr, sehr offen für bin. Aber klar, auf so einem Expeditionsschiff, ohne jetzt unseren Berufsstand bei den, ich sag mal, normalen Hochseereedereien schlecht machen zu wollen, aber die Experten für spezielle Fachgebiete, auf solchen Schiffen erwartet man das dann doch nochmal, ich sag mal, deutlich tiefgründiger und fundierter als jetzt, ich sag mal, in der breiten Masse. Und was gab es da so für Vorträge beziehungsweise für Informationen, die Personen denn gegeben haben? Also zum einen wahrscheinlich was Landeskundliches und dann noch irgendwelche On-Top-Geschichten?
Ja, On-Top-Geschichten gab es auf jeden Fall. Es gab also sehr viel von einem Lektor zu hören, der seit 4 Jahren in London lebt und der hat natürlich noch viele, viele Interna preisgegeben. Das war schon ganz toll. Und eine Lektorin, die über Amsterdam geredet hat, die war auch wirklich richtig, richtig gut. Da merkte man, dass sie sich nicht nur eingelesen hat, die hatte auch, das war eine Hochschulprofessorin, die hat also darüber auch geschrieben und publiziert und man merkte, dass ihr gerade diese Stadt dann auch ganz besonders am Herzen lag. Also ja, das war schon richtig klasse.
Ja, das glaube ich. Wie sieht denn so ein normaler Tag an Bord von so einem Expeditionsschiff aus? Also bei den normalen Hochseeschiffen, da ist es ja so, da gibt es ein Tagesprogramm, dann ist hier irgendwo eine Live-Musik, dann ist dort irgendwo, weiß ich, ein Tasting oder eine Verkostung oder ein Sportprogramm oder Entertainment, Theater, Show oder. Also das ist ja breit gespickt. Ich kann mir vorstellen, auf den Expeditionsschiffen sind einfach A, die Möglichkeiten begrenzter, weil kleineres Schiff und weniger Leute. Aber trotzdem, auch die Gäste wünschen ja in irgendeiner Weise Unterhaltung. Aber es wird mit Sicherheit ein bisschen anders laufen, oder?
Ja, das läuft tatsächlich anders. Also ich fange einfach mal morgens an. Frühstück natürlich überall super ab 6 Uhr, ob am Pool oder in der Bar oder im großen Restaurant, das ist ganz klar. Und dann Mittag gibt es auch eine Showküche draußen, falls man möchte oder falls das Wetter es hergibt. Abends gibt es 2 Spezialitätenrestaurants, die kann man auch also einfach so besuchen. Das heißt, man muss sie nicht groß vorher buchen. Und das Essen ist erstklassig, absolut erstklassig. Also kann man bei dem Preis wohl auch erwarten, Gourmetküche halt. Was du sagst, Sportangebote, Kurse gibt es auch, aber natürlich weniger. So, und was völlig fehlt, sind irgendwelche Abendshows. Es ist einfach gar kein Platz vorhanden. Es ist also dann Pianist abends da an der Bar oder auch in der Lounge. Aber das war es dann auch schon an Abendunterhaltung.
Also so das klassische Abendprogramm, was, ich sag mal, der normale Kreuzfahrtgast irgendwie dann auch vielleicht auch von irgendwelchen Cluburlauben an Land erwartet. Also dass es dort irgendwelche, ja, Theatershows, Musical, Galas oder irgendwelche anderen, ich sag mal, wie wir es bei uns kennen, mit irgendwelchen Gastkünstlern, Zauberer oder mit meinem Comedy-Programm oder Travestie-Shows, was es alles so gibt, das findet man dann dort vergebens. Das wird wahrscheinlich auch der Grund sein, warum ich noch nicht vor Ort gewesen bin. Meine Expertise wurde mir hier schon abgesprochen, dass ich nicht tiefgründig genug bin. Und für die Unterhaltung ist kein Platz. Nein, alles gut. Aber gibt es, ich sag mal, ganz praktisch gesehen ein Tagesprogramm, also auch irgendwo gedruckt oder in der App?
Ja, gibt es jeden Tag und ausgesprochen ausführlich, ganz klar. Und was es darüber hinaus natürlich gibt, weil es ja nun abends nicht die Möglichkeit gibt, eine Show zu besuchen oder einen Zauberer zu sehen, ist ein, also so eine Art, ja, wie soll man es sagen, das nennt sich Ocean Academy. Und da kann man den ganzen Tag über immer rein, einfach so, und kann sich multimediale Expeditionen angucken. Und das ist so eine Sache, die habe ich wirklich gern gemacht. Das ist einfach so eine Art schwimmendes Wissenszentrum. Und das hat den Horizont erweitert. Vor allem da, wo mir dann persönlich manchmal auch die Vorstellungskraft schon fehlte. Da habe ich mir dann also wirklich Reisen angesehen in die Antarktis und in die Arktis und den Amazonas entlang. Und das ist schon bombastisch. Das entschädigt dafür, dass wir abends keinen Zauberer an Bord haben.
Ja, das kann ich verstehen. Ist bestimmt auch sehr, sehr spannend. Das kann ich mir absolut interessant vorstellen. Also wäre auf jeden Fall auch noch ein Punkt, was ich gerne mal in meinem Leben erleben möchte. Werbung. Jawohl, jetzt haben wir eine ganze Menge schon gehört über Expeditionskreuzfahrtschiffe und die Möglichkeiten, die Welt nochmal von einer ganz anderen Seite zu bereisen. Und selbstverständlich hat unser Partner von ichwillschiff.de natürlich auch die passenden Angebote und Reisen für euch im Gepäck. Wenn ihr genau wie Anja mal dabei sein wollt auf der Hanseatic Nature, und zwar im Oktober 2026 einmal die Polarlichter Norwegens erleben wollt. 15 Nächte auf der Hanseatic Nature mit der tollen Vollpension an Bord. Durch sämtliche Fjorde Norwegens geht es einmal hoch bis an den Nordkap. Das Ganze für 6.990 € pro Person. Oder ein bisschen was Außergewöhnliches. Dann geht's nach Brasilien auf den Amazonas. Und auch solche Reisen kann man auch nur mit Expeditionskreuzfahrtschiffen unternehmen. Mit der Hanseatic Inspiration zum Beispiel geht das Ganze 18 Nächte durch den Amazonas. Von Belém geht es los und dann einmal quer durch. Wirklich traumhaft schön. Mit dem Expertenwissen natürlich in deutscher Sprache vor Ort direkt auf dem Schiff. Im April 2027 geht das Ganze los für 19.175 € pro Person. Es wird euch eine ganze Menge geboten. Diese Reisen, viele andere Reisen, sowohl auf Expeditionskreuzfahrtschiffen als auch auf Hochseeschiffen oder auch auf Flusskreuzfahrtschiffen, haben unsere Experten von ichwillschiff.de für euch immer und überall parat. Einfach anklicken, reinschauen oder persönlich vorbeikommen oder anrufen. Unsere Experten stehen euch jederzeit zur Verfügung und machen euren Urlaub zu eurem Traumurlaub. Werbung Ende. Und ja, die können tatsächlich mit diesen Schiffen, die sind natürlich auch ganz anders gebaut, wirklich in die Arktis reinfahren, auf kleineren Flüssen unterwegs sein. Und sind dann ja auch mit diesen Zodiacs, also mit diesen Schlauchbooten unterwegs und können wirklich ja die Natur hautnah erleben.
Das stimmt. Also die Schiffe sind ja völlig anders gebaut als klassische Kreuzfahrtschiffe. Die haben viel mehr Verstärkung am Rumpf, haben auch wesentlich weniger Tiefgang. Und die Hanseatic-Schiffe, die Expeditionsschiffe, die drei, die verfügen über die höchste.
Die Eisklasse oder was, wo sie unterwegs sein können? Ich glaube, das spricht man von Eisklassen oder ähnliches.
Ja, das ist die höchste Eisklasse für Passagierschiffe und zwar nennt die sich PC6. Das heißt also, die können Packeis tatsächlich wegschieben und sogar eine Festeisdecke von bis zu einem Meter durchbrechen. Also das muss schon ein tolles Erlebnis sein, muss ich sagen.
Absolut. Und da kannst du eben mit einer AIDA, Bella oder Cosma oder mit einer Mein Schiff 1 eben dann auch nicht hinfahren, weil die einfach dafür nicht gebaut sind. Die sind eben für andere Zwecke gebaut und deswegen brauchst du eben Expeditionsschiffe. Die sind natürlich teurer, ne, dementsprechend kleiner und aufwendiger. Und jetzt mal Butter bei die Fische. So eine Expeditionskreuzfahrt kostet natürlich auch ein paar Mark. Also wo können wir ungefähr so das einordnen? Was ist so ein Tagespreis an Bord?
Ja, es ist natürlich teurer, klar. Und das kostet dann pro Person, sage ich mal, knapp 500 € am Tag.
Ja, aber eine Menge wird ja auch geboten, wenn zwar kein Zauberer und kein Comedian an Bord, aber immerhin dann viel Wissen und natürlich Ziele, die man sonst einfach so auch nicht in irgendeiner Weise erreichen kann. Also das ist dann schon eine Sache, worauf man sich dann wirklich freuen kann. Wie ist das so von der Gästestruktur an Bord? Es sind dann, wie du schon sagst, knapp 200 Leute an Bord, sehr teure Reisen. Das heißt, ja, ich kann mir vorstellen, dass es auch ja überwiegend gut situierte Menschen an Bord sind. Merkt man das? Lassen die Leute das raushängen, dass sie, ich sag mal, gut Geld haben, sich so eine Reise leisten zu können?
Überhaupt nicht. Also ich habe überhaupt weder eine Frau gesehen, die aufgetakelt war, also extrem viel Schmuck hatte oder sowas. Also gar nicht. Total normal. Vom Alter her würde ich mal sagen, so zwischen ja, Mitte 30 bis ja, schon Mitte, Ende 70. Paare überwiegend, wenig Alleinreisende. Wie gesagt, also, dass da irgendjemand irgendwas raushängen lässt, nee, gar nicht, absolut nicht.
Ja, das hätte ich jetzt tatsächlich so gar nicht erwartet, aber gut zu hören. Du hattest das eben schon einmal erwähnt. Essen und Trinken hattest du schon lobend erwähnt. Stelle ich mir tatsächlich ein bisschen konträr vor, weil so ein Expeditionsschiff wirkt ja eher so ein bisschen, wie du schon auch gesagt hast, rustikal, ne? Kleiner, verstärkter Rumpf und man fährt da in die hintersten Ecken irgendwo im Eismeer rein. Aber trotzdem, Essen und Trinken, Gastronomie, Spitzenklasse, so hatte ich das verstanden.
Ja, das ist völlig richtig. Aber das kann man natürlich dann bei dem Preis auch wiederum erwarten. Da möchte ich dann abends schon mehr haben als ein Salamibrot. Da sind die Scampi dann und der Kaviar. Das ist dann schon für den Preis das, was wir dann auch gerne haben dafür, ja.
Kann ich auch verstehen. Grundsätzlich von den Nebenkosten an Bord, wie gesagt, bei vielen Reedereien gibt es ja so Art Getränkepakete oder Internetpakete, wo man entsprechend sich dann vorab was buchen kann. Die Mahlzeiten sind ja in der Regel immer alle inklusive. Bei Mein Schiff ist es ja so, dass immer alles inklusive ist, also sowohl Essen als auch Trinken zum überwiegenden Teil. Wie ist es bei Hapag-Lloyd, beziehungsweise jetzt explizit auf den Expeditionsschiffen?
Das Essen natürlich 24 Stunden am Tag überall verfügbar, in großer Menge und in super guter Qualität verfügbar. Softdrinks auch kostenfrei. Allerdings gibt es auch Getränkepakete, die man kaufen kann für 44 € pro Tag, pro Person. Gibt also nur diese eine Art von Getränkepaket. Und da ist dann also jeder Cocktail und jeder Champagner und jeder gute Rotwein, Weißwein, Rosé und was immer man möchte, im Preis enthalten.
Eine Sache zur Gästestruktur, die brennt mir noch auf den Nägeln. Du hattest gesagt, überwiegend Paare und jetzt keiner, der irgendwie den, ich nenne es jetzt mal Reichtum, raushängen lässt. Kommt man dann auch leicht mit anderen ins Gespräch oder ist da denn doch jeder für sich auf so einer Reise? Also ich kenne es halt von den normalen, ich sag mal, Hochseereisen, wenn du da irgendwo abends an der Bar sitzt. Also wenn du da Lust und Laune hast, kannst du links und rechts immer wieder mit den Leuten schnacken und da haben sich schon doch die ein oder andere Freundschaft entwickelt oder zumindest einen Kontakt gehalten, der sich dann auch an Land fortgeführt hat. Wie sie war es bei dir?
Also das war tatsächlich genauso. Ich habe gute Leute dort kennengelernt und es war locker und entspannt abends an der Bar. Das kann man wirklich so sagen. Und vor allem natürlich in den zwei Raucherbereichen. Da treffen sich ja dann immer Leute, die auch gerne mal miteinander schnacken. Ja, und was ich noch dazu sagen wollte, Thema Kinder. Das ist vielleicht noch ganz wichtig für euch, wenn ihr euch überlegt, solch eine Reise machen zu wollen. Kinder sind an Bord so gut wie gar nicht erlaubt. Es gibt also tatsächlich spezielle Reisen. Da dürfen dann Kinder und Jugendliche im Alter von 10 bis 17 Jahren dabei sein, aber die sind speziell auch gekennzeichnet dann. Also es gibt auch nicht so einen Kids Club oder irgendwie solche Geschichten für kleine Kinder. Dafür ist so ein Schiff dann wirklich nicht geeignet.
Das ist dann halt einfach so. Das muss man dann auch so hinnehmen. Da gibt es ja dann auch deutlich andere Alternativen, die man dann vielleicht dann auch mit kleineren Kindern unternehmen kann. Ja, du hattest vorhin schon gesagt, deine Route jetzt nicht die klassische Expeditionsreise, aber zum Kennenlernen natürlich optimal mit Amsterdam und mit London und das Ganze aus Hamburg und nach Hamburg wieder zurück. Was war so für dich dein Highlight auf dieser Route? War es jetzt der Pub, den der Experte dir rausgesucht hat, oder was war für dich das Beste auf deiner Reise?
Also das Highlight war, das war wirklich so ein Once-in-a-Life-Moment. Wir sind ja unter der Tower Bridge durchgefahren. Das heißt, die Brücke, die Tower Bridge in London, wurde für unser Schiff geöffnet und sind dann zum Liegeplatz im Herzen von London gefahren. Also das war schon mehr als beeindruckend. Das werde ich auch nie wieder vergessen.
London verbinde ich immer mit Regen. Wie war es denn bei dir an dem Tag?
Glück gehabt, trocken und 15 Grad letztes Jahr im Oktober.
Ja, das ist in der Tat Glück gehabt. Ja, das glaube ich schon, dass das ein absolutes Erlebnis ist, direkt in London reinzufahren, dann mit der Tower Bridge. Auch hier wieder, das kannst du auch nur mit so einem kleinen Schiff machen. Da passt keine AIDA, keine MSC, Costa oder Mein Schiff irgendwo rein. Die liegen ja in der Regel dann in Southampton oder ja, in Dover zum Teil auch, wo denn die Wege Richtung London dann mehrere Stunden am Tag, ja, die man auf sich nehmen muss, um dann die Stadt zu sehen. Das ist wiederum ein großer, großer Vorteil eben von solchen Schiffsgrößen wie die Europa 2 oder eben auch dann die Expeditionsschiffe. Das war also dein absolutes Highlight. Aber ich will jetzt noch mal wissen, wie war es denn in dem Pub? Bist du da hingegangen?
Ja, bin ich tatsächlich. Und es war klasse. Also es war genau das Richtige für mich. Der hat mich also richtig schon eingeschätzt und ich konnte eben auch als Frau allein da gut hin. Denn die Reise auf der Nature habe ich ohne meinen Mann gemacht, weil dazu hatte er nun gar keine Lust. Und da war ich also allein in diesem Pub gut aufgehoben, ja.
Ja, ist doch schön, wenn es da voll fröhlich war und die Stimmung gut war. Das sind dann auch Erlebnisse, die dann auf jeden Fall bleiben. Wie ist so abschließend das Fazit von deiner Reise? Kannst du diese Expeditionsreisen empfehlen? Würdest du nochmal wieder fahren? Was hast du noch so für Wünsche und Ziele? Wo soll es für dich oder für euch denn vielleicht auch gemeinsam nochmal wieder hingehen?
Also es ist mit Sicherheit empfehlenswert für Leute, die auch wirklich die entlegensten Ecken der Welt kennenlernen wollen. Ob es eben Japan ist, Südkorea oder eben die Eismeere, Arktis, Antarktis oder eben auch Great Lakes in Amerika. Also das ist empfehlenswert und von der Qualität her, gerade wie das Wissen da vermittelt wird, wie sich um die Leute gekümmert wird, das kann man nur empfehlen. Für mich selber muss ich sagen, ach so, also Arktis, Antarktis zu kalt. Was mich wirklich nochmal interessieren würde, wären tatsächlich die Great Lakes in Nordamerika mit dem St. Lawrence-Strom, klar. Aber da ist noch nichts weiter gebucht. Was wir allerdings demnächst machen, und zwar schon im Juli, ist mal wieder eine Reise mit der Europa 2. Eine kurze Reise, auf der dann aber auch Clouseau auftritt. Und das ist natürlich auch witzig.
Ja, da haben sie sich auch nicht lumpen lassen, einen namhaften Gastkünstler zu bekommen. Wo geht's dahin?
Geht auch wieder ab Hamburg, wie praktisch. Geht dann von Hamburg nach Texel und Amsterdam und wieder nach über Helgoland, dann zurück nach Hamburg.
Ja, auch hier merkt man wieder, das sind Häfen, die man mit großen Pötten nicht anlaufen kann, bis auf Amsterdam. Aber Helgoland mit einem Mein-Schiff ist dann doch ein bisschen schwierig. Insofern, ja, klingt auf jeden Fall spannend. Und mit Clouseau an Bord, da ist er auf jeden Fall auch für Stimmung gesorgt. Das hast du ja da, glaube ich, bei der Europa bzw. Europa 2 dann doch mehr. Also ich kenne jetzt auch einige, die dort als Crew arbeiten, die dann auch immer mal wieder Bilder auf Social Media posten. Also die haben dann ja auch Gastkünstler an Bord und Entertainment an Bord. Also das ist dann doch nochmal wieder ein Unterschied zu den Expeditionsreisen.
Ja, absolut. Also ich muss sagen, die Künstler an Bord von der Europa 2, also ich will jetzt nicht irgendwie das hochtrabend machen, aber es sind schon wirklich namhafte und auch also fantastische Akrobaten zum Teil, tolle Shows, also wirklich richtig, richtig, richtig hochklassig. Aber auch da muss man wieder sagen, wird natürlich dann auch bei dem Preis erwartet. Zu Recht.
Ja, das stimmt. Auch das lässt sich natürlich bezahlen. Auch ein Clouseau will seine Gage haben. Aber ich habe es ja auch schon mal erzählt, dieses Jahr auch noch mit Andrea Berg zusammen unterwegs. Also ich teile mir mit Andrea Berg dieses Jahr noch mal eine Bühne. Aber ja, klar, so hat dann auch jede Reederei seine oder ihre besonderen Special-Reisen, wo dann eben auch namhafte Prominente mit an Bord sind, die dann dort Gastauftritte haben. Sowohl eben bei Hapag-Lloyd bei den Europa oder Europa 2 Schiffen, wie auch dann bei AIDA und ähnliches. Also mit anderen Worten, du bist zufrieden und würdest es auf jeden Fall nicht ausschließen, nochmal eine Expeditionsreise zu machen. Stand jetzt aber noch nicht gebucht.
Genau so ist es.
Jawohl, liebe Anja, vielen, vielen Dank für deine Zeit und für deine Mühe und natürlich erst recht für deinen Einblick hier in deine, ja, Erlebnisse auf der Hanseatic Nature aus dem letzten Jahr, wo du unterwegs gewesen bist und für uns so ein bisschen die Expeditionsschiffe ja ausgekundschaftet bzw. getestet hast. Ja, ganz, ganz lieben Dank, dass du heute da gewesen bist. Es hat mir auf jeden Fall große Freude bereitet.
Ja, und mir hat es auch riesig Spaß bereitet. Danke, Patrick. Tschüss.
Ja, sehr schön. So haben wir doch mal einen herrlichen Einblick bekommen in das Thema Expeditionskreuzfahrten und so ein bisschen am Rand noch Europa und Europa 2, also mit anderen Worten, die Reederei Hapag-Lloyd heute mal so ein bisschen in den Vordergrund gestellt mit der lieben Anja, die einen tollen Einblick uns gegeben hat. Das war sie auch schon wieder. Die Zeit rennt und wir haben unser Soll hier soweit erfüllt und ich bedanke mich auf jeden Fall ganz, ganz herzlich bei euch fürs Zuhören. Und wir freuen uns natürlich immer über Rückmeldungen, über Kommentare und ähnliches. In diesem Sinne, wir wünschen euch eine wunderschöne Woche. Danke fürs Zuhören und dann bis zum nächsten Mal. Euer Lektor auf See und Wachtmeister, euer Patrick Büchler.